Mission Gesundheit. Am Puls des medizinischen Fortschritts mit Dr. Hadi Saleh.
Herzlich willkommen zu einer ganz besonderen Folge von Mission Gesundheit. Es ist nämlich unsere 100. Folge. Ich bin Dr. Hadi Saleh und für diese Episode habe ich mir etwas ganz Spezielles überlegt. An dieser Stelle möchte ich mich aber zuerst bei euch bedanken. Bei all den Hörerinnen und Hörern, die uns seit Beginn begleiten oder auf unserer Reise dazugestoßen sind. Bei allen, die uns Feedback geben, Fragen stellen und die Folgen weiterempfehlen. Ohne euch gäbe es diesen Podcast in dieser Form nicht. Ihr macht Mission Gesundheit zu einer echten Community. Und genau deshalb wollte ich für diese Jubiläumsfolge etwas Besonderes machen. Normalerweise haben wir in diesem Podcast Experten zu Gast, die uns erklären, wie man Krankheiten vermeidet, wie man Risiken vorbeugt und wie man das Leben gesünder gestaltet. Aber heute ist alles anders. Unser Gast geht nämlich dahin, wo andere sofort laut Stopp sagen würden. Er überschreitet Grenzen, riskiert bewusst seine eigene Gesundheit, um sichtbar zu machen, was Alkohol, Drogen, Schlafentzug oder jegliche Art von Sucht wirklich mit Körper und Psyche anrichten. Er macht spürbar, was Medizin oft nur in Studien beschreibt. Und er zwingt uns damit, neu über unsere eigenen Grenzen nachzudenken.
Experte der Woche.
Vielleicht habt ihr es schon geahnt, ich habe heute Jenke von Wilmsdorf bei mir. Er ist einer der bekanntesten TV-Reporter Deutschlands, der wie kaum ein anderer bereit ist, für seine Recherchen den eigenen Körper und die eigene Psyche aufs Spiel zu setzen. Millionen Zuschauer kennen ihn aus Formaten wie das Jenke-Experiment oder Jenke bei ProSieben. Heute sprechen wir mit ihm über Medizin am Limit, über Mut und darüber, was man persönlich lernt, wenn man immer wieder an die eigenen Grenzen geht. Jenke, toll, dass du da bist. Du bist mein 100. Gast.
Wow.
Und wir haben was gemeinsam. Wir lieben Selbsttests, also Dinge am eigenen Körper auszuprobieren, wobei ich nicht ganz so extrem bin wie du. Die meisten werden dich kennen, aber wer dich nicht kennt, du hast dich immer wieder extremen Experimenten ausgesetzt. Von Schlafentzug über Schönheitsoperationen bis hin zu Drogenversuchen und vieles, vieles mehr. Was treibt dich an, so weit zu gehen?
Ich bin so schrecklich neugierig und all die Sachen durfte ich als Kind nie machen. Und jetzt habe ich seit Jahrzehnten die Möglichkeit, das beruflich ausleben zu dürfen, wofür andere Menschen einen Therapeuten engagieren müssten. Ich bin so schrecklich neugierig ja. Und mir reicht es nicht, etwas zu beobachten oder mir etwas erzählen zu lassen, sondern ich möchte so weit wie möglich das empfinden.
Und wenn du dich auf ein neues Experiment vorbereitest, Wie gehst du da vor? Welche Rolle spielen Ärzte oder Berater, Therapeuten?
Das kommt immer auf das Thema des Experiments an. Ich glaube, wir sind mittlerweile bei 33 oder 34. Ich mache das jetzt seit 13 Jahren, Experimente. Mhm. Wenn das ein Experiment ist, was den Fokus hat auf physische oder psychische Gesundheit und Gefahren, die damit verbunden sind, wenn man so ein Experiment macht, spreche ich mit dem jeweiligen Facharzt oder der Fachärztin im Vorfeld, ganz klar, oder mit dem Psychologen, dem Therapeuten. Bei den anderen Experimenten dann halt immer mit den jeweiligen Experten. Also es ist immer vom Thema abhängig. Also jetzt zum Beispiel beim letzten Experiment, was ich gemacht habe, Longevity, hatte ich unterschiedliche Ärztinnen. Ich hatte, also alle waren natürlich schon so spezialisiert auf Longevity, aber ich hatte Andrea Gartenbach, ist eine Internistin, ich hatte Sportmediziner, ich hatte Ernährungsmediziner und so. Das sind dann die Menschen, die mich beraten. Davor wird aber immer, eigentlich immer, wenn Körper und Psyche gefragt sind, so ein Gesundheitscheck gemacht, so ein großer Kardiologe, Internist. Diesmal habe ich auch noch Magen-Darm-Spiegelung gemacht, ich war beim Urologen und so. Also diesmal habe ich wirklich den Komplett-Check gemacht, um bestmöglich vorbereitet zu sein.
Welches Experiment war das Schlimmste für dich?
Das werde ich ganz, ganz, ganz oft gefragt und das kann man so einfach nicht beantworten, weil es gibt welche, die haben mich wirklich psychisch an meine Grenzen gebracht. Das war das Experiment Demenz zum Beispiel, als ich mittels so einer tiefen Hypnose immer wieder so streckenweise, meist hat der Zustand eine Stunde angehalten, demenzähnliche Verhalten entwickelt habe. Ich wusste nicht mehr, wie meine damalige Frau hieß. Ich hatte einen Einkaufszettel im Kopf, wollte einkaufen gehen, habe alles vergessen und sowas. Also das war für meine Psyche extrem anstrengend, hat mich wirklich sehr, sehr mürbe gemacht, auch betroffen gemacht, weil ich das erste Mal gefühlt habe, wie das Menschen gehen muss, die merken, dass sie jetzt langsam das Gedächtnis verlieren oder einbüßen. Dann gibt es definitiv das erste Experiment 2012, indem ich 4 Wochen lang Alkohol konsumiert habe. Jeden Tag 1 Promille Alkohol. Das war körperlich definitiv das Anstrengendste, weil ich danach auch so eine Gewöhnung entwickelt hatte und erst mal 3 Monate wieder runterfahren musste, also so einen kleinen Entzug machen musste. Ich war 14 Tage im Gefängnis, Einzelzelle, ist auch eine irrsinnige Herausforderung für die Psyche. Dann die Drogen, LSD, also komplett anderes Bewusstsein, anders sehen, fühlen, schmecken, hören, empfinden und sowas. Also du siehst, da ist so eine Vielfalt in den Experimenten gewesen, dass ich weder die Frage beantworten kann, welches war das Herausforderndste, noch welches war das Schönste. Weil das kann ich sagen, schön sind sie alle nicht.
Ja. Hast du jemals das Gefühl gehabt, das war jetzt eine Nummer zu groß? Habe ich ein bisschen zu viel zugetraut?
Ja, das war beim Alkohol schon. Also da haben wir von vornherein gesagt, 4 Wochen werde ich einen Pegel von 1 Promille täglich halten. Da habe ich dann schon nach 3 Wochen gemerkt, das ist extrem herausfordernd. Und wenn ich nicht so diszipliniert wäre, dann hätte ich das auch nach 3 Wochen abgebrochen. Das hat aber natürlich Konsequenzen hinterlassen. Also es war schon klar, dass wir von dem Tag an gesagt haben, müssen es denn wirklich immer 4 Wochen sein? Muss ich etwas wirklich so lange exzessiv betreiben oder reicht es einfach, dass wir so individuell sind, dass wenn ich das Gefühl habe, das erste Mal sage, okay, jetzt habe ich ein Gefühl für das Thema oder für die Menschen, die betroffen sind davon, dann reicht das. Und das ist im Endeffekt die Erkenntnis gewesen. Und so haben wir dann runtergeschraubt. Es gibt welche, die mache ich 3 Wochen, 2 Wochen, manchmal nur 1 Woche, manchmal wie bei LSD 2 Tage oder wie bei Longevity 6 Monate. Ne, also das sind so Erkenntnisse daraus, dass das schon besonders herausfordernd war. Aber sie führen mich alle immer an meine Grenzen. Das muss ich sagen. Also immer wieder denke ich dann irgendwann, boah, warum mache ich das überhaupt? Also alles, ne? Warum mache ich Experimente? Warum mache ich diesen Beruf? Warum mute ich mir so etwas überhaupt zu? Die Frage stelle ich mir bei jedem Experiment.
Was sagt deine Familie dazu?
Ganz unterschiedlich.
Also, weißt du, man selbst kann ja mit sich selbst, ist man ja relativ frei und sagt ja, ich bin super neugierig, ich mache das jetzt mal und ich ernähre mich jetzt wochenlang nur von Junkfood oder ganz viel Zucker oder ich lasse mir eine Gesichtshälfte operieren, wie du es gemacht hast. Was sagt die Familie dazu?
Eine Gesichtshälfte operieren ist ein gutes Stichwort. Das war am extremsten für meine Familie. Definitiv. Das waren 61 kosmetische und chirurgische Eingriffe, also in total 61. Und ich sah danach ja, ich war ja eigentlich nicht wiederzuerkennen. Es gibt im Internet Fotos, wo wir haben so das Gesicht geteilt, einmal vorher und einmal nachher. Und da kriege ich heute noch einen Schrecken, wenn ich mir das angucke. Das ist jetzt 5 Jahre her. Das war so extrem, dass meine Mutter, als sie den Film gesehen hat, geweint hat, weil sie gesagt hat, das ist nicht mehr mein Sohn von der Optik her. Und jetzt muss man dazu sagen, meine Mutter sieht verdammt schlecht. 86 Jahre altes Mädchen sieht wirklich sehr schlecht. Und wenn dann noch diese Worte fallen von der Mutter, ich habe dich nicht wiedererkannt, das betraf auch meinen Sohn. Der hat auch gesagt, boah, glaubst du nicht, du hast es diesmal übertrieben? Das ist echt too much gewesen. Und dann irgendwann stand auch ich vorm Spiegel und habe gedacht, boah, was war das? Was war das? Aber die Geschichte war halt die, und das ist mir immer wieder wichtig klarzustellen, weil bei manchen Menschen ist das so angekommen, dass Jenke von Wilmsdorf jetzt kurz vor dem 60. Lebensjahr da irgendwie ein Problem mit dem Alter hat und sich jetzt auf Senderkosten operieren lässt. Aber das war nicht das Thema. Das Thema war, dass zu dem Zeitpunkt von vor 5 Jahren quasi, spreche ich jetzt, die Menschen, das war so das erste Mal, dass man in der Öffentlichkeit die Menschen en masse wahrgenommen hatte, die Operationen hatten. Ne? Also ob das jetzt Botox und Hyaluron war, das hat man ja schon gar nicht mehr wahrgenommen. Aber dann die Nasen, die Brüste, die Lippen, alles war auf einmal Puffer, Filler operiert. Und Kinder haben sich zu Weihnachten neue Lippen gewünscht und größere Brüste gewünscht und all sowas. Und dann haben wir gesagt, das ist doch ein Thema. Also diese Optik der Gesellschaft und die Annahme des Äußerlichen ist doch ein Riesenthema jetzt. Lass uns das Experiment machen. Und dann waren so viele Eingriffe ja nie geplant. Das hat sich dann daraus ergeben, dass ich einfach dann eine Sucht entwickelt hatte. Ich wollte dann immer mehr irgendwann, weil ich gesehen habe, ja, ach, das ist doch ganz nett. Ach, guck mal, das ist weg. Falte ist weg, Fett ist weg. Ach, das ist doch hübsch. Ja, komm, lass noch ein bisschen weiter ausreizen, das Ganze. Also, und ich glaube, das war auch stellvertretend für die meisten Menschen, die sich entschließen, sowas zu machen. Irgendwann bist du süchtig danach und willst immer mehr.
Also du hast quasi die verzerrte Selbstwahrnehmung am eigenen Leib erlebt.
Ja.
Und hast klein angefangen und es ist immer mehr geworden.
Ganz genau. Ich glaube, am Anfang waren 5-6 Eingriffe geplant. Wie gesagt, es wurden 60 draus und ein halb operiertes Gesicht. Und dann war natürlich meine größte Sorge, dass die Chirurgin, dass der irgendwas passiert. Also in der Zeit, die dazwischen liegen musste, zwischen einer Gesichtshälfte und der anderen. Und dann habe ich immer gedacht, oh Gott, wenn der jetzt was passiert, dann kann die mir die andere Gesichtshälfte ja nicht mehr operieren und anpassen, verstehst du? Das war meine größte Sorge in dem Moment. Und dann wurde das 4 Wochen später angepasst, aber weil wir keine Zeit hatten, das ist leider so ein ewiges Problem beim Fernsehen, hatte ich hier zum Beispiel 18 koreanische Fäden, die werden so reingesteckt und dann wird die Haut wie so eine Marinette hochgezogen. Und weil wir keine Zeit hatten, nur noch die Hälfte, nur noch 8. Deswegen ist, wenn man sich genau das Gesicht anguckt, sieht man so, hier wurde ein bisschen gespart, weil wir die Zeit nicht mehr hatten.
Also ich sehe es nicht, aber
nee, mittlerweile hat die Schwerkraft sich auch alles Terrain zurückerobert. Das ist auch etwas, was ich allen Menschen sagen kann. Ja, ihr könnt das machen, wenn ihr es machen, wenn ihr glaubt, es machen zu müssen, dann macht es. Ich bin da kein Moralapostel, aber seid euch im Klaren darüber, dass ihr jährlich das auffrischen lassen müsst. Das ist nicht einmalig und dann ab der Zeit ein Schnippchen geschlagen. Ihr müsst jährlich nachspritzen, nachfüllen, nachschnibbeln. Das war nichts für mich. Und deswegen sehe ich jetzt eigentlich wieder aus wie vor dem Experiment.
Hast du dir mal eigentlich überlegt, ein Experiment nochmal zu wiederholen?
Nee, habe ich mir keine Gedanken darüber gemacht. Und ich würde jetzt mal so auch aus dem Bauch heraus sagen, Das gibt auch gar keinen Grund dafür, weil ich ja oder wir als Team natürlich Experimente, die Themen für Experimente immer auswählen nach gesellschaftlich relevanten Themen. Also worüber spricht die Gesellschaft jetzt gerade, was beschäftigt sie? Und dann gucken wir, ob das Thema so groß ist, dass man 90 Minuten erzählen kann und dass man halt ein Experiment daraus machen kann. Du kannst halt nicht aus jeder Geschichte ein Experiment machen, weil es einfach nicht 90 Minuten trägt. Von daher gibt es jetzt kein Experiment, was ich wiederholen würde. Also vielleicht so ein Bereich, also weil du gerade auch aufgelistet hattest, ich habe natürlich auch diverse Drogenexperimente gemacht. Ich habe, als über die Legalisierung von Cannabis in Deutschland gesprochen wurde, natürlich nochmal ein Cannabis-Experiment gemacht, was ich, als ich noch bei RTL war, 5 Jahre oder 6 Jahre vorher schon mal dort gemacht habe. Da gab es aber eine andere Thematik. Ich würde jetzt nicht nochmal ein Cannabis-Experiment machen, aber wenn jetzt zum Beispiel irgendeine andere Droge in Deutschland wirklich zu gesellschaftlichen Problemen führen würde oder deren Legalisierung debattiert würde, dann halte ich es nicht für ausgeschlossen, da nochmal was zu machen. Aber ich würde jetzt ein Thema nicht wiederholen. Also es sei denn, es gibt einen triftigen Grund, aber der fällt mir jetzt spontan nicht ein.
Okay. Wie gehst du mit Schmerz um? Ja, weil du erträgst ja quasi seelischen und auch vor allem körperlichen Schmerz. Was ist dein Mechanismus?
Na, das ist ganz unterschiedlich. Auf der einen Seite bin ich jemand, der, wenn er stärkere Kopfschmerzen kriegt, sofort eine Kopfschmerztablette nimmt. Also ich schmeiß mir dann echt eine Ibu rein. Wo ich viele Freunde und Bekanntinnen habe, die sagen, ich vermeide das auf jeden Fall. Schmerztabletten zu nehmen, da nehme ich die schon dann relativ schnell. Auf der anderen Seite, wenn ich so in der Geschichte bin, wenn ich einen Grund für den Schmerz sehe und den jetzt erfahren will, um zu gucken, was macht der mit mir, wie entwickelt der sich, was hat der für ein Volumen oder so, dann komischerweise kann ich es leichter aushalten als im Privaten.
Jetzt hast du bei deinem letzten Experiment deinen Sohn mitgenommen. Bei dem Longevity-Experiment, was wirklich über 6 Monate, also sehr lang ging, war natürlich super spannend für mich zu beobachten. Was hast du draus gezogen?
Also wollte ich erst mal sagen, ich bin auf das Thema überhaupt durch meinen Sohn erst gekommen. Weil mein Sohn gesagt hat so, pass mal auf, im nächsten Jahr, also in diesem Jahr jetzt, 2025, wirst du 60 Jahre alt. Was hältst du davon, wenn du mal ein Experiment machst, was deiner Gesundheit und deiner Psyche irgendwie gut tut und dich nicht immer so rockst? Und da er sich schon seit 2-3 Jahren mit Longevity beschäftigt hatte, hat er mich quasi so in das Thema gezogen, dafür neugierig gemacht. Und dann habe ich mich damit auseinandergesetzt und gesagt, Mensch, ja, das ist doch wirklich ein super Thema. Und als ich dann quasi mit ihm nochmal über die Altersunterschiede gesprochen habe, ich war doppelt so alt wie er, 30, er 60, ich jetzt demnächst, habe ich gesagt, das wäre doch vielleicht gut, wenn wir das zusammen machen würden, weil dann könntest du aus meinen Fehlern ja lernen und vielleicht beim Stichwort Longevity jetzt früh genug anfangen, etwas zu tun, was natürlich sehr viel leichter beeinflussbar und lenkbar ist in deinem jungen Alter als jetzt für mich mit 60 Jahren. Und so ist der Gedanke entstanden, dass wir beide das zusammen machen. Was natürlich traumhaft war, also für uns beide. Aber ich rede das immer von mir, weil das ist wir haben ein sehr, sehr intensives Verhältnis, wir beide immer gehabt. Und jetzt gemeinsam so einen ersten großen Film thematisch zu gestalten und uns gegenseitig zu motivieren, weil gewisse Dinge fielen uns schwer. Und dann ist das schon sehr hilfreich gewesen, wenn du einen dir vertrauten und geliebten Menschen hast, der sagt, komm, mach, zieh durch, ziehen wir beide durch. Wir wollen die bestmöglichen Ergebnisse da in 6 Monaten rausholen. Also von daher war das definitiv für mich das persönlichste und das besonderste Experiment. Aber wir machen jetzt, das verrate ich schon mal, also ich verrate es nur dir, Adi, ne? sonst verrate ich es keinem. Wir arbeiten jetzt gerade und starten da nächste Woche nochmal gemeinsam, mein Sohn und ich, und machen ein Experiment zum Thema Schlaf. Weil das Einzige, was wir nicht lösen konnten in diesen knapp 6 Monaten Longevity, ist unser mieser Schlaf. Und wir sind von allen beraten worden. Wir haben fast alles ausprobiert. Wir hatten ja auch den Schlafmediziner Dr. Feld an unserer Seite. Und es hat nichts gebracht. Ja. Der Schlaf ist immer noch sehr, sehr, sehr mies. Und deswegen machen wir jetzt ein Experiment nur ums Thema Schlaf, was ja sehr viele Menschen in dieser Gesellschaft betrifft. Also sehr, sehr viele Menschen haben Probleme mit Schlaf. Und schlechter Schlaf, das weißt du, besser als jeder andere, verursacht natürlich ganz, 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 ganz viele Risiken und gesundheitliche Einschränkungen bis hin zu Krankheiten. Schlaganfall, Herzinfarktrisiko steigt, Demenzrisiko steigt, alles steigt.
Es ist ein sehr, sehr relevantes Thema. Von daher finde ich das super, dass ihr das macht. Glaubst du, das hat was mit der Raucherentwöhnung zu tun? Also mir fallen viele Gründe ein, warum ihr schlecht schlafen könntet. Aber jetzt ist ja so lange her und wenn es immer noch nicht gelöst ist, dann bin ich umso neugieriger.
2 Tage noch und ich rauche ein Jahr nicht. 2 Tage noch und Wahnsinn. Ich rauche ein Jahr nicht. Das ist echt Wahnsinn für mich, der über 37 Jahre stark geraucht hat. Ist das eine extreme Veränderung, die ich auch wirklich tagtäglich spüre und mir fehlt es auch nicht mehr. Es gibt ganz vereinzelt mal so einen Tag, wo ich denke, ach, das wäre jetzt so schön, so vom Gefühl, so der Erinnerung, da sitzen, rauchend zu sitzen irgendwie. Aber nee, eigentlich denke ich mal, habe ich das geschafft. Es kann sein, dass das noch einen Impact hat auf meinen Schlaf, weil man weiß ja, dass Raucher oder starke Raucher sehr viel mehr Synapsen haben, wo halt Nikotin ansetzen kann als Nichtraucher. Und die bauen sich im Laufe des Entzugs und des Nichtrauchens ja über Jahre hinweg erst wieder ab, diese vielen Synapsen. Kann sein, dass das so biochemische Prozesse im Hirn sind. Kann auch sein, also es gibt so verschiedene Ansätze. Definitiv spielt Cortisol eine Rolle.
Ja.
Cortisol haben wir jetzt nochmal messen lassen. Also zu welchem Tageszeitpunkt habe ich welchen Cortisolwert? Ne? Also klar, gegen frühen Morgen brauche ich den, um wach zu werden, aber später am Abend würde er mich stören und würde er mich am Schlafen hindern und mein Melatonin beeinflussen. Da kann ich ihn nicht gebrauchen. Aber habe ich ihn vielleicht am Abend in einer zu hohen Dosis? Das checken wir nochmal. Also überhaupt so Hormone und Neurotransmitter ist ein Thema bei uns. Dann definitiv auch Histamin. Ich hatte zu viel Histamin im Blut und im Stuhl. Hat auch schlechte Auswirkungen oder Auswirkungen auf den Schlaf. Also es gibt so viele Ansätze, bis hin zu jetzt, das werden wir ausprobieren, eine kognitive Therapie, wo die Schlafmedizin sagt, das ist definitiv auch ein Ansatz. Schlafmittel, name it. Ich habe wirklich alles ausprobiert. Eine CPAP-Maske, weil ich Atemaussätze habe, eine Apnoe. Ja. Und jetzt versuchen wir also die anderen Tools. Ich reise wirklich bis in den Amazonas diesmal und lebe mit Naturvölkern zusammen, um zu gucken, haben wir vielleicht eine völlig falsche Vorstellung von Schlaf? Ist der vielleicht gar nicht am Stück, sondern teilt man den in 2, 3 Stücke auf? Ne? Also schläft man zu weich, zu cozy heutzutage? Die liegen alle noch auf dem Boden. Ne? Also es wird eine spannende Reise und ich hoffe, dass wir das Schlafproblem
lösen. Bin sehr, sehr gespannt. Wie gehst du mit Kritik um von Fachleuten oder von Kollegen, die sagen, das ist zu gefährlich, das ist wissenschaftlich nicht fundiert, was macht der da, der verharmlost Drogen oder, prallt das an dir ab?
Das kommt immer darauf an, welche Form die Kritik hat. Also, wenn es wissenschaftlich nicht fundiert ist, Das können wir aushebeln, weil es ist wissenschaftlich fundiert, weil wir das ja meist mit Wissenschaftlern machen. Die beraten uns ja, die nehmen das Ganze auch ab. Also wir behaupten ja nicht irgendwas, was nicht nachweisbar ist. Von daher, das ist gar kein Problem. Kollegen jetzt, du meinst aus meiner Branche, Journalistinnen, Journalisten.
Ja, Journalisten.
Ja, das muss man immer so ein bisschen abwägen. Also A, was ist es für eine Kritik? Also ich bin ja nicht Kritik gegenüber verschlossen. Wenn die mir sagen, ach, ich hätte spannender gefunden, wenn du das und das gemacht hättest oder warum hast du nicht mehr davon erzählt und das war mir viel zu oberflächlich und sowas, dann das kann ich alles annehmen. Das gab's ja auch immer wieder. Daraus lernen wir und dann justieren wir quasi unser Programm auch ein bisschen, wenn es uns überzeugt, dass das ein guter Ansatz ist. Wenn es so persönliche Kritik wird, ja klar, berührt die einen dann schon. Aber sagen wir mal so, wir haben das ganz große Glück, dass 98% der Menschen, die meine Filme gucken, das toll finden und jetzt keine persönliche Kritik oder Beleidigung oder sowas, was viele andere Kollegen dann auch leider Gottes erleben müssen. Damit haben wir nichts zu tun. Und wenn die Kritik sachlich ist und dem Ganzen förderlich ist, quasi, dann nehmen wir die sehr gerne an. Wenn sie einfach unsachlich ist oder ich weiß nicht. Weißt du, man darf auch nie vergessen, es gibt ganz viele Leute, die finden per se die Herangehensweise, die ich habe bei dem Experiment strange. Das finden die per se nicht gut, dass da ein Journalist steht und jetzt auch Drogen nimmt, um dann zu erzählen, wie er das jetzt empfindet. Da sagen viele Leute, das ist nicht Journalismus. Sehe ich anders. Also A, wer definiert Journalismus? Es geht doch darum, dass wir aufklären, dass wir Geschichten erzählen, dass wir von etwas berichten und je intensiver meine Innenansicht und das, worüber ich wirklich aufgrund der Erlebnisse sprechen kann, umso spannender finde ich, macht es das Ganze. Und wir haben ja, wie gesagt, die ganzen Experten und auch die Betroffenen im Film. Also ich bin ja nur eine Ergänzung. Ja. Ich bin da nur der rote Faden durch ein Thema.
Ja, also ich finde es gut, dass du es machst, weil so muss ich es nicht machen. Ja, und partizipiere von deinen Erlebnissen. Und finde das super. Also ich weiß ganz genau, was ich nicht machen werde.
Weißt du, ich glaube, ich kann mich da ja gar nicht ausnehmen. Ne? Wir neigen dazu, uns immer ganz schnell eine Meinung zu bilden und ein Bild zu machen. Ne? Wir hören etwas, sehen etwas, ja, das ist so, der ist so, die ist so, ist doch kein Wunder das. Und das stört mich, das will ich nicht. Ich habe das auch immer noch im Ansatz und muss mich dann selber korrigieren. Aber diese Experimente haben genau das als Aufgabe, unter anderem ein genaueres Bild zu zeigen von einem Menschen, der ein Thema hat. Und ich kann davon lesen, ich kann auch einfach nur eine Reportage, eine klassische, begleitende, beschreibende Reportage liefern. Aber in dem Augenblick, wo ich sage, ich verstehe den oder ich verstehe ihn nicht und ich fühle das und das, ja, das fühlt sich jetzt gerade so an und mir geht es schlecht und ich entwickle eine Sucht oder eine, weißt du, das ist ja, ich liefere ja noch mehr, um sich eine komplexere Meinung zu bilden. Und das finde ich halt so interessant daran, dass du einfach auch als Zuschauer mehr Informationen bekommst oder nochmal eine andere Perspektive bekommst, dadurch, dass ich es stellvertretend für den Zuschauer für eine bestimmte Zeit erlebe.
Ja, absolut. Kann ich zu 100% unterschreiben. Wo ziehst du für dich persönlich eine Grenze? Also gibt's Themen, die du auf keinen Fall machen würdest?
Wenn die nicht relevant sind, die Themen, würde ich sie nicht machen. Wenn sie nur irgendeinem Voyeurismus bedienen, würde ich sie nicht machen. Weißt du, es gibt hin und wieder natürlich auch Leute, die sagen dann, ja, da mach doch mal ein Heroin-Experiment oder mach doch mal ein Crack-Experiment, wo du genau weißt, es geht jetzt nicht darum, dass der jeweilige Mensch sich für das Thema interessiert, sondern das ist dann halt, ja, du machst doch sowieso alles, da mach doch das. Wenn das bei uns keine Rolle spielt, Heroin und Crack, zum Glück spielt das keine Rolle, gibt es überhaupt keinen Grund, das irgendwie zu machen. Also noch nicht mal für eine ganz klassische Reportage sehe ich da jetzt momentan einen Grund. Ne? Weil du brauchst ja schon irgendwie immer einen Aufhänger, eine Aktualität oder sowas.
Das gibt die Gefahr ist ja auch groß.
Und die Gefahr ist nochmal groß. Eben, da steht ja in überhaupt keinem Verhältnis mehr. Das heißt, wenn es keine Relevanz hat, mache ich es nicht. Wenn ich da mit anderen Menschen verletzen würde. Logischerweise mache ich das nicht überhaupt. Wenn es unkalkulierbare Risiken für mich jetzt mal als der das Experiment vor der Kamera macht, aber auch für mein Team logischerweise beinhalten oder bedeuten würde, würde ich es auf gar keinen Fall machen. Ja, das sind so die Gründe. Weißt du, im Endeffekt, auch wenn man denkt, ich hätte da keine Grenzen oder ich wäre da zu naiv manchmal bei Sachen. Es gibt so einen Satz, den habe ich quasi so als Merksatz immer im Kopf. Es ist nur Fernsehen. Und das muss man abwägen, wie weit man geht, denn es ist nur Fernsehen. Verstehst du? Und ich würde nie Ruhe finden, wenn irgendjemand Schaden davon tragen würde, nur weil ich etwas fürs Fernsehen mache.
Hast du aus deinem letzten Experiment, also das mir bekannte, das Longevity-Experiment, irgendwelche Routinen weiterbehalten, in deinen Alltag integriert?
Ja, sehr viele sogar. Sehr viele sogar. Also ich gehe schon, wenn ich jetzt hier zu Hause bin, jeden Morgen in die Eistonne, nach wie vor. Also ich gehe lächelnd in die Eistonne, weil mir immer wieder einfällt, wie ich die Kälte doch eigentlich verabscheue. Ich bin ein Sommerkind, deswegen lebe ich auch hier im Süden. Ich brauche die Sonne, ich brauche Wärme. Kälte ist nicht mein Ding. Und dass ich freiwillig morgens in eine Tonne steige mit einem zwischen 3 und 4 Grad temperierten Eiswasser und dafür 5 bis 6 Minuten entspannt hocke, bewusst atme, das ist schon echt crazy für mich. Das mache ich nach wie vor jeden Morgen, weil ich wirklich merke, was das mit meinem Dopamin- und Serotoninhaushalt macht. Also ich komme aus der Tonne raus nach 5 bis 6 Minuten, dann habe ich ein Trampolin, dann springe ich nochmal 2 Minuten auf ein Trampolin und dann bin ich für die nächsten 4, 5 Stunden wirklich mit Glückshormonen so durchflasht, dass das einfach unbeschreiblich gut ist. Wenn ich auf Reisen bin, unterwegs bin, mache ich das mit einer kalten Dusche morgens. Aber nichts toppt die Eistonne, die ich hier habe. Das mache ich. Dann mache ich in der Tat jeden Tag noch Sport. Stunde 15 Ausdauer. Wechseln am nächsten Tag dann eine Stunde 15 Kraft. Manchmal auch beides an einem Tag. Dabei bin ich auch geblieben. Ich nehme einen Großteil meiner Nahrungsergänzungsmittel weiterhin. Und auch wenn er mittelmäßig ist, achte ich auf eine feste Schlafhygiene und Schlafroutine. Das heißt, ich versuche schon so spätestens um 11 im Bett zu sein. Stunde vorher keine blauen Lichtquellen mehr, also keine Bildschirme, kein Handy und sowas. Schlafzimmer runtergekühlt. Dann nehme ich so ein paar Sachen, um quasi noch ein bisschen Ruhe im Kopf zu kriegen. GABA nehme ich, Ashwagandha nehme ich. L-Theanin nehme ich, Glycin nehme ich, 5-HTP nehme ich. Also das sind alles so Sachen, die das schon noch unterstützen, dass das mit dem Schlaf dann ein bisschen besser läuft. Das sind so die wichtigsten Routinen, die ich beibehalten habe und die mir auch Spaß machen. Die fehlen mir auch, wenn ich sie nicht machen kann.
Ja, super. Jenke, zum Schluss möchte ich fragen, welche 3 Tipps möchtest du unseren Hörern mitgeben zum Schluss? Ganz allgemein. Lebensweisheiten, die du gerne mit uns teilen möchtest.
Okay. Also, das Wichtigste, schaut euch nicht zu viele Nachrichten an. Denn Nachrichten sind in der Regel schlechte Nachrichten und die machen was mit uns. Also schützt euch vor zu viel Negativität. Ob das negative Menschen sind oder negative Nachrichten. Da müssten wir auch mal, ich möchte auch immer mal eine Podcast-Folge drüber machen. Ich habe ja mit meinem Sohn auch den Podcast Jenke Extreme Momente. Warum? Vielleicht kannst du mir das beantworten, Hadi. Warum laufen die Hauptnachrichten um 20 Uhr? Also 1 bis 2 Stunden, bevor die Menschen ins Bett gehen. Diese Nachrichten sind nur schlecht. 99% schlechte Nachrichten. Und damit schickt man eine ganze Nation ins Bett und wundert sich, dass die Menschen nicht gut schlafen oder irgendwelche Ängste entwickeln und psychischen Störungen entwickeln und sowas. Aber zurück zu deiner Frage. Schützt euch vor zu viel negativen Nachrichten. Das Zweite ist, seid dankbarer und demütiger. Ich weiß, das klingt für viele jetzt ganz fürchterlich, aber das ist ganz einfach. Und wenn man, ich mache das abends vorm Schlafengehen, 3 Dinge, für die ich dankbar bin an diesem Tag. Das rückt mich immer wieder mal auf die Mittellinie und tut mir sehr, sehr gut. Und das Dritte ist, habe ich aus Longevity mitgenommen, fangt früh genug an, dafür zu sorgen, dass ihr euch gesund ernährt und dass ihr ausreichend Sport und das muss kein Extremsport sein, aber Sport und Bewegung und sowas, dass ihr das macht. Sorgt früh genug dafür, denn je früher ihr damit anfangt, umso mehr Spielraum habt ihr später im Alter, gesund zu bleiben und sehr alt zu werden und dabei auch noch glücklich zu sein.
Super. Vielen Dank für die drei Tipps zum Schluss und vielen Dank für das spannende Gespräch. Ich bin sehr gespannt auf dein nächstes Experiment. Schlaf ist wirklich ein großes Thema. Ich bewundere dich für den Mut, den du aufbringst und die Experimente, die du durchziehst. Ich meine, so wie ich es vorhin gesagt habe, ich bin froh, dass du es machst, damit ich es nicht machen muss und erleben muss und kann mit dir erleben, was es mit dir macht. Und von daher, es ist wichtig, was du tust, und mach bitte weiter so. Vielen Dank.
Vielen, vielen lieben Dank. Alles Gute dir.
Dankeschön.
Tschüss. Danke, Hadi.
Die Fakten der Folge.
Von Jenke haben wir erfahren, so richtig verstehen können wir Themen wie Alkohol, Demenz oder Drogen nur, wenn wir uns intensiv mit ihnen auseinandersetzen. Daten allein reichen nicht. Es braucht Erfahrung und Perspektivenwechsel. Und damit wir das alle nicht testen müssen, tut er es für uns. Vorbereitung ist dabei alles. Selbst extreme Experimente brauchen einen klaren Rahmen. Ärztliche Checks, Beratung durch Spezialisten und psychologische Begleitung sind entscheidend, um Risiken kontrollierbar zu machen. Und diese Grenzerfahrungen prägen Jenke. Ob täglicher Alkoholkonsum, hypnotisch erlebte Demenz oder wochenlange Isolation, jede Grenzerfahrung hinterlässt Spuren. Was wir daraus mitnehmen können, ist, wie wichtig es ist, rechtzeitig die Reißleine zu ziehen und die richtigen Erkenntnisse aus der Erfahrung mitzunehmen. Aus seinen Experimenten hat Jenke auch konkrete Gewohnheiten übernommen, von Eisbädern über Sport bis hin zur Schlafhygiene. Kleine, regelmäßige Schritte können einen großen Unterschied für Gesundheit und Wohlbefinden machen. Das war eine weitere Folge von Mission Gesundheit. Aber nicht abschalten, es kommt ja noch ein Random Reminder. Hat dir diese Episode gefallen? Dann abonniere uns gerne, um auch in Zukunft keine Episode zu verpassen. Oder schreib uns direkt an podcast@zerrentech.de. Ich freue mich auf deine Fragen.
Hadis Random Reminder.
Random Reminder: Mut wächst beim Tun. Wusstest du, dass dein Gehirn Mut nicht vorab bereitstellt? Das Gefühl von Sicherheit und Selbstvertrauen entsteht erst, wenn du etwas tust, nicht davor. Jede kleine mutige Handlung aktiviert nämlich dein Belohnungssystem und schüttet Dopamin aus. Das Gehirn speichert: Das ging, ich kann mehr. So wächst dein Mut und dein Selbstvertrauen Schritt für Schritt. Also setz dir doch eine kleine Challenge pro Tag. Vielleicht ist es ein Anruf, eine Frage zu stellen oder einmal Feedback zu geben. Irgendetwas, was dich Überwindung kostet. Denn Mut wächst wie ein Muskel, durch Wiederholung. Also mein Random Reminder diese Woche: Sich etwas zu trauen, kommt nicht vom darüber nachdenken, sondern vom Machen. Bis zum nächsten Mal, bleib gesund und neugierig.
Das war Mission Gesundheit. Am Puls des medizinischen Fortschritts mit Dr. Hadi Saleh. Eine Produktion von Zerrentech, einer der weltweit führenden Medizintechnik-Plattformen. Sie haben eine Frage an Dr. Hadi Saleh? Schreiben Sie uns an podcast@zerrentech.de.